Lass mich zu Beginn nochmal beten. Vater, wir danken dir für unsere Gemeinde. Wir danken dir dafür, dass wir vor dir stehen dürfen als deine erkauften Kinder. Wir danken dir für dein Werk, das du am Kreuz vollbracht hast. Wir danken dir für die Gnade, die du uns täglich wieder neu erfahren lässt, über die wir uns freuen dürfen, über die wir staunen dürfen und in der wir vorangehen dürfen und wissen dürfen, dass du uns trägst bis in Ewigkeit. Herr, wir stehen vor dir und wollen dich anbeten, dich loben. Und wir wollen aber auch heute wieder besonders von dir lernen. Wir wollen verändert werden in dein Ebenbild. Wir wollen tun, was du von uns möchtest. Und wir möchten ein Zeugnis sein in dieser Welt, das hell strahlt. Und Herr, so bitten wir dich um diesen Morgen, dass du Gnade schenkst, dass dein Wort nicht nur gehört wird, sondern dass es umgesetzt wird. Dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter werden, dass wir offene Herzen, offene Ohren haben und verstehen und tun, was du mit deinem Wort bezweckst. Wir beten dich darum an. Amen. Nun, wenn wir versuchen, unsere Gemeinde, ich spreche von der Eckstein-Gemeinde hier in Berlin an der Schillingbrücke, zu beschreiben, wäre ein Begriff, der sehr passend wäre, der Begriff dynamisch. Ein Begriff, den man hassen oder lieben mag. Für den einen hat es etwas sehr Positives an sich, sehr flexibel, anpassbar. Für den anderen heißt es viel Veränderung. Und so ist es auch, dass wir, obwohl wir als Gemeinde erst 7,5 Jahre alt sind, doch einiges schon erlebt haben und von einigen Mitgliedern in unserer Zeit schon Abschied genommen haben. Und einige neue dazugewonnen haben, in dem Sinne ein sehr dynamisches Gemeindeleben sehen. Und so können wir jetzt zurückschauen, 7,5 Jahre später, dass ehemalige Mitglieder von uns in allen Teilen der Welt verstreut sind, auf allen möglichen Kontinenten, in verschiedenen Städten Deutschlands. Und so müssen wir annehmen und akzeptieren, dass Abschied ein Teil der DNA unserer Gemeinde ist. Und ich rede jetzt hier nicht von Unruhestiftern, ich rede nicht von Leuten, die schon immer unzufrieden waren mit der Gemeinde. Ich spreche nicht von Menschen, wo jeder nur drauf gewartet hat, dass sie ein Zuhause woanders finden, sondern ich rede von guten Leuten, von Menschen, die investiert waren, von Menschen, die Beziehungen geknüpft haben, von Menschen, die sich eingebracht haben, die ihre Gaben hier benutzt haben. Und es sind diese Leute, wo wir alle sagen, der Abschied fällt nicht leicht. Und der Abschied fällt besonders dann nicht leicht, wenn du eine Beziehung zu dieser Person aufgebaut hast, wenn du dich mit dieser Person ausgetauscht hast, wenn du an den Punkt kamst, wo du sagst, diese Person kennt mich. Diese Person trägt die Lasten mit mir. Diese Person hat mich sogar vielleicht geistlich sehr vorangebracht in einer Art und Weise, wie es sonst niemand konnte. Ihr habt das Leben miteinander geteilt. Ihr habt euch Woche für Woche gesehen. Und man hat so miteinander im Werk Gottes vorangearbeitet. Und dann kommt plötzlich dieser Moment, an dem diese Person Abschied nimmt. Und man sagt sich, natürlich bleiben wir in Kontakt. Aber du weißt, es wird anders als zuvor. Du wirst nicht mehr in der gleichen Gemeinde sein. Du wirst nicht mehr Woche für Woche mit dieser Person reden können. Du wirst die Beziehung nicht so fortführen können wie zuvor. Und so kommt es dazu, dass dieser Abschied eine Lücke in unserer Mitte hervorbringt, ein Loch, wo jeder den Eindruck hat, das müssen wir irgendwie stopfen. Und es ist diese Präsenz des Abschieds, diese Realität dessen, die wir selber auch immer wieder erleben, die so manchen resignieren lässt und so manchen Christen zynisch zurücklässt und dich dahin führt, dass du dich gar nicht mehr richtig auf neue Leute einlassen willst, weil du ja nicht sicher bist, wie lange diese Person bleibt. Und du Sorge hast, dass all das, was du dir einst aufgebaut hast, plötzlich zerfällt und sich in nichts auflöst. Und so schmerzhaft ein Abschied auch ist, so möchte der Text uns heute vorzeigen, wie dieser Abschied zu Gottes Nutzen gebraucht werden kann. Und mein Ziel ist, dass du auch verstehst, was Gott damit bezweckt. Und wir werden dafür eine Passage lesen aus Apostelgeschichte 15. Wir sind in den Versen 36 bis 41, 35 bis Kapitel 16, Vers 5, die Passage, die wir heute lesen werden. Eine Passage, die so manch einen stutzig macht, wenn er sie liest. Und man fragt sich schon von Anfang an, warum, Lukas? Warum, Lukas, hältst du es für notwendig, sowas in deinen Bericht mit einzubinden? Und wir werden hoffentlich auf unserer Reise durch diesen Text heute einige Antworten dazu bekommen, wie Gott wirkt. Apostelgeschichte 15, Abvers 35. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm auszog und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Soweit der Text. Paulus und Barnabas hatten ihre erste Missionsreise beendet. Sie waren in der südlichen Türkei unterwegs gewesen, von Zypern ausgehend. Sie sind dann zurückgekommen nach Antiochia, ihre Basis, ihre Heimatgemeinde quasi, sind dort mit diesem Konflikt konfrontiert, den gesetzliche Christen mit sich gebracht haben, gesetzliche Juden, die plötzlich gefordert haben, jeder Heide, der gläubig geworden ist, muss sich erst beschneiden lassen, um errettet zu werden. Paulus und Barnabas werden aufgrund dieser Sache nach Jerusalem geschickt, um diese Sache zu klären. Und sie kommen alle mit den Ältesten und den Aposteln in Jerusalem zu diesem Schluss und rufen aus, Errettung ist aus Gnade allein und wir können es nicht zulassen, dass den Heiden eine weitere Last auferlegt wird. Und so kommt es, dass Paulus und Barnabas, nachdem dieses Konzil sich entschieden hatte, zurückgehen nach Syrien, nach Antiochia mit Brüdern aus der Gemeinde in Jerusalem, um genau das zu verkündigen. Und wir sind jetzt in Antiochia, in der Gemeinde, die jetzt ermutigt ist, die jetzt gestärkt ist, die jetzt weiß, wir müssen nichts weiter hervorbringen. Die Gnade Gottes hat alles getan. Wir sind vollwertige Christen. Es gibt kein Zweiklassensystem innerhalb der Christenheit. Es gibt nur eine Christenheit aufgrund dessen, was Christus selbst getan hat. Es braucht kein zusätzliches Halten der Gesetze. Und es ist dieser Punkt und diese Realisierung, die jetzt die Gemeinde zur Ruhe bringt, die die Wogen geglättet hat und jetzt der Punkt ist, dass die Gemeinde weiter in ihrem Glauben gestärkt wird und auch wächst, sowohl in der Reife als auch an Zahl. Und jetzt sehen wir, wie mitten in diesem schönen Szenario, wie wir uns das wünschen würden, Gott es zulässt, dass er diesen Abschied hineinbringt, der dann am Ende zu seinem Nutzen dient. Und was wir heute lernen werden, ist, dass Gott seinen Abschied, einen Abschied selbst dann zum Nutzen zulassen wird, selbst dann, wenn Vorlieben trennen, das Erste. Selbst dann, wenn Vorlieben trennen. Wir sehen in Vers 35, die Beschreibung der Situation. Paulus und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Und wir müssen das verstehen, Paulus und Barnabas sind zu Hause. Sie sind dort, wo sie aufgenommen werden. Sie sind dort, wo sie anerkannt werden. Dort, wo man sie kennt. Dort, wo man sie auch richtig versteht. Dort, wo sie mit Wohlwollen aufgenommen werden. Nach all den Strapazen, die sie durchgemacht haben, auf der Missionsreise. Sie hatten viele Auseinandersetzungen mit Juden gehabt. Paulus wurde sogar gesteinigt. Und Johannes Markus hat sie auf halbem Weg verlassen und danach noch die Auseinandersetzung mit den jüdischen Christen. Und jetzt sind sie zu Hause, dort, wo sie sich auskennen. Ähnlich wie wenn du nach einem langen Arbeitstag zu Hause ankommst und endlich dich ausruhen kannst. Ähnlich muss es Paulus und Barnabas gegangen sein. Endlich kommen sie an und können hier einfach das Wort Gottes zu ihren Leuten predigen und sehen, wie die Gemeinde wohlwollend reagiert und Stück für Stück vorankommt. Was kann es noch Schöneres geben? Nun, Paulus und Barnabas sind aber Missionare. In Apostelgeschichte 13 wurden sie ausgesandt und ausgesondert für das Werk, das Gott für sie hatte. Sie sind nicht Pastoren, die an einem Ort bleiben und sie die Aufgabe hauptsächlich da wahrnehmen. Sie sind solche, die Gemeinde durch Mission und durch Evangelisation voranbringen. Und so kann man es nur verstehen, dass Paulus jetzt irgendwann unruhig wird. Und wir lesen in Vers 36, nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Hier ist das Vorhaben, das Paulus jetzt dem Barnabas vorschlägt. Schauen, wie es den anderen geht. Und stellt euch vor, sie hatten jetzt gerade einen riesigen Sturm in Antiochia hinter sich, der gedroht hat, die Grundfeste des Glaubens der Juden, der Christen unter den Füßen hinwegzuziehen. Und Paulus steht jetzt an dem Punkt und er weiß, dass all die Gemeinden, die er gegründet hat auf seiner Reise, genauso in jüdischen Kontexten sind und genauso mit dieser Irrlehre konfrontiert werden sind. Und die Frage für ihn ist, lass uns doch jetzt zurückgehen zu diesen Christen und schauen, wie es ihnen geht. Wie geht es ihnen mit der Lehre? Sind sie noch fest in dem Verständnis der Gnade Gottes oder wurden sie mittlerweile auch schon von Gesetzlichen hinweggetrieben? Und jetzt fragt sich der eine, ist das wirklich Teil von Mission? Ist das wirklich Teil davon, zu missionieren, zu evangelisieren, einfach zurückzugehen und Gemeinden zu besuchen? Verlieren Sie sich jetzt nicht einfach in internen Geschäften? Fangen Sie jetzt nicht einfach an, nur den Blick nach innen zu richten, statt nach außen? Nun, wir müssen da den Missionsbefehl von Christus genau verstehen. Ihr kennt die Stelle, Matthäus 28, Vers 19. Könnt ihr auch gerne mal aufschlagen. Das ist der Missionsbefehl, auf den wir heute noch unseren Auftrag aufbauen, wo wir sagen, das ist der Auftrag unserer Gemeinde. Und Jesus lässt dort seine Jünger zurück mit dieser Aufforderung, geht nun hin, Matthäus 28, Vers 19, und macht zu Jüngern alle Nationen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und hier ist der Punkt, wo der sagt, ja klar, das ist unser Auftrag. Raus auf die Straßen, lasst uns das Wort Gottes verkündigen und lasst uns danach jeden taufen, der bekehrt ist. Gar keine Frage. Aber der Auftrag ist da noch nicht fertig. Es gibt noch einen Teil dazu in Vers 20. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt also, der Missionsbefehl bedeutet nicht nur Evangelisation von unerreichten Menschen, ungläubigen Menschen, sondern es geht danach weiter. Wenn Jesus schreibt, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und hier ist genau der Punkt, dass häufig bei Evangelisation, wenn man von Evangelisation spricht, vergisst, dass es da noch weitergeht. Und dass Gott möchte, dass junge Christen danach auch weiter unterwiesen werden und in der Reife vorangebracht werden und dadurch zu einem starken Zeugnis werden, wiederum für den Glauben. Und so ähnlich wie man es nicht einem Auszubildenden, der frisch in der Firma eingeführt wurde, man würde es ihm nicht anvertrauen, neue Mitarbeiter einzuführen, sondern man würde sich einen Erfahrenen aussuchen, der wiederum die Neuen an die Hand nehmen kann. So auch hier in der Gemeinde, da tun sich Gemeinden den Bärendienst, wenn sie nur den Blick nach außen richten zur Evangelisation und das von geistlicher Reife abkoppeln. Wenn man sich nur nach außen richtet und den eigenen Zustand vernachlässigt. Und das ist jetzt hier das Anliegen von Paulus. Sie waren auf ihrer Reise gewesen. Sie haben viel erreicht. Es wurden viele Gemeinden gegründet, aber sie haben an diesen Orten Babychristen zurückgelassen. Junge Christen, die Ermutigung brauchen, die gestärkt werden sollen, die noch weiter lernen sollen und die sie jetzt besuchen möchten, damit sie noch effizienter werden für Gott. Das ist das Anliegen von Paulus. Und dieses Anliegen, das Paulus hier mit Barnabas teilt, steht überhaupt nicht zur Debatte. Barnabas ist sofort dabei. Wir wollen zurückgehen und die Gemeinden besuchen, die wir gegründet haben. Und jetzt kommt aber der Teil, der uns alle stutzig zurücklässt. Vers 37. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Wie um alles in der Welt kann das sein? Wir haben hier mit zwei Männern zu tun, die Säulen der frühen Gemeinde sind. Pioniere der Mission, Pioniere der ersten Gemeinden, beispielhafte Männer. Und hier sehen wir eine Lappalie, die die beiden auseinandertreibt. Was ist hier vorgefallen? Wir sehen also das Szenario. Barnabas möchte Johannes Markus mitnehmen. Johannes Markus ist sein Cousin, wie wir aus Kolosser 4 erfahren. Johannes Markus ist einer von denen, die in Jerusalem gläubig geworden sind. Seine Mutter hatte ihr Haus geöffnet für die Gemeinde. Selbst Petrus ist ein- und ausgegangen dort. Es ist dieser Johannes Markus, der sie auch schon auf der ersten Reise mitbegleitet hatte. Und für Barnabas ist es gar keine Frage. Natürlich nehmen wir den Johannes Markus wieder mit. Er war auch das letzte Mal schon dabei. Jetzt nehmen wir ihn wieder mit. Und so können wir uns dieses Gespräch förmlich vorstellen. Wie Paulus auf Barnabas zugeht und sagt, du, Barnabas, ich glaube, es ist Zeit, dass wir aufbrechen und die Gemeinden besuchen. Und Barnabas antwortet, ja klar, coole Idee, bin sofort mit dabei, ich sag Markus direkt Bescheid. Und Paulus steht da und sagt, Moment, nein. Dieser Markus, von dem du sprichst, der war schon mal mit uns und der hat uns verlassen auf halbem Wege. Das Risiko möchte ich nicht noch einmal eingehen. Denn, und Lukas beschreibt uns in Apostelgeschichte 13 und 14 nicht genau, warum Markus zurückgekehrt ist. Aber für Paulus war das eine hochemotionale Angelegenheit. Für ihn waren diese Reisen kein Kinderspiel. Das war eine Reise, die mit großen Strapazen verbunden war. Es waren Reisen, die ihm alles abverlangt haben, physisch und auch geistlich. Und innerlich. Und so wusste er, wenn ich jetzt diese Reise wieder antrete, dann brauche ich Begleiter, denen ich vertrauen kann. Die mir den Rücken stärken. Die auch dann, wenn es schwierig wird, mir mit dabei sind und die bereit sind, durch dick und dünn mit mir zu gehen, komme, was wolle. Und diese Gewissheit hatte er bei diesem Johannes Markus, der sich schon einmal verlassen hatte, nicht. Doch wir kennen auch Barnabas. Er ist bekannt als der Sohn des Trostes, ein Freund aller, ein Brückenbauer zwischen Brüdern, ein Mann, der dort, wo keine Beziehung war, Beziehungen geschaffen hat. Er war derjenige, der Paulus den leitenden Brüdern vorgestellt hat, die noch skeptisch waren. Er war derjenige, der Paulus aus Tarsus geholt hat, damit er in Antiochia ihn unterstützt. Er war der Mann, der immer das Beste in den Männern um ihn herum gesucht hat und gesehen hat und sie gefördert hat und sie vorangebracht hat. Und so ist es völlig natürlich, dass er gesagt hat, dieser Johannes Markus hat eine zweite Chance verdient. Während Paulus sagt, seine Chance hat er sich verspielt. Und so kommt es dann, dass der Text uns sagt, hier kommt es zu einer Erbitterung. Zu einem Konflikt. Diese Meinungsverschiedenheit war nicht einfach nur eine Diskussion, die stattgefunden hat, sondern ein ständiges Hin und Her und Hin und Her und Hin und Her und keiner wollte nachgeben. Die Argumente waren eindeutig für jeden von ihnen und sie kamen einfach auf keinen grünen Zweig. Und du fragst dich dann, wie kann das sein? Es ist Paulus selbst, der im Philipperbrief später schreibt: Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig seid, eines Sinnes seid. Es ist Paulus selbst, der später die Korinther warnt: Lasst nicht zu, dass Parteiungen euch über irgendwelche Vorlieben durcheinander bringen. Es ist Paulus selbst, der immer wieder das betont hat, was Jesus selbst deutlich gemacht hat, dass die Liebe untereinander uns prägen soll. Und es ist diese Liebe, die hier nicht sichtbar ist. Hier sind zwei Männer, wo keiner bereit ist, demütig nachzugeben und wo keiner bereit ist, einen Kompromiss zu gehen. Hier stoßen zwei Leiter mit starken Überzeugungen aufeinander und es kommt zum Konflikt. Und wir stehen immer noch da. Was soll denn das? Und was machen wir damit? Und warum schreibt Lukas das Ganze nieder? Sie hätten ja übereinkommen können, dass sie den Markus mitnehmen und sicherheitshalber noch jemanden mitnehmen. Oder Barnabas hätte sich von Paulus überzeugen lassen können und sagen können: Ja, Mensch, Paulus, du hast wahrscheinlich einen guten Punkt. Markus kann später mal nochmal irgendwo mitkommen. Und wir kennen diese Momente. Diese Momente, wo Vorlieben aufeinanderknallen, wo jeder seine Argumente hat, die du biblisch auch irgendwo begründen kannst, und du sagst: Gott, sprech doch mal ein Machwort und sag, wo es wirklich lang gehen soll. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir Christen, die wir die gleiche Überzeugung haben, die wir den gleichen Glauben haben, die wir die gleiche Taufe haben, den gleichen Herrn haben, dass wir uns über eine solche Lappalie derart im Clinch sind, dass wir nicht weiter vorankommen. Und es sind ja auch diese Momente, wo du realisierst, dass es völlig unmöglich ist, 100% objektiv zu sein. Und jeder seinen gewissen Erfahrungsschatz und seine Prägung und seine Vorlieben mitbringt, die dann manchmal einfach aufeinander knallen. Und wir fragen uns jetzt natürlich: Müssen wir das jetzt als Standard annehmen? Müssen wir sagen, das, was Paulus und Barnabas hier erleben, ist einfach so hinzunehmen und das muss einfach ständig so stattfinden? Ist es wirklich ein legitimer Trennungsgrund, über Vorlieben sich zu trennen? Und die Antwort ist nein. Vorlieben sollten nicht zur Trennung führen. Die Art und Weise, wie die Musik gespielt wird, sollte nicht zur Trennung führen. Die Art und Weise, wie ein Gottesdienst gestaltet wird, sollte nicht zur Trennung führen. Die Art und Weise, wie man das Abendmahl feiert, die Art und Weise, wie Nuancen, wie ein Prediger die Darbietung macht, die Art und Weise, wie Snacks gegessen werden, wie die Kinderbetreuung vonstatten geht oder auch über das Gemeindeleben hinaus, wie ich meine Freizeit gestalte, weil ich Vorlieben der Ernährung, Vorlieben von Schul- oder Kita-Betreuung und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die nicht trennen sollten, aber die Unterschiede an und für sich hohes Konfliktpotenzial bergen. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, sich auf diese Vorlieben einzuschießen und sie zu einem Konflikt kommen zu lassen und dann auch zur unweigerlichen Trennung. Und für uns ist das die Ermahnung, diese Vorlieben, wenn sie nicht einer biblischen Richtschnur entsprechen, zurückzustellen und den anderen höher zu achten als dich selbst. Dich darin zu üben, den anderen anzunehmen, so wie er ist, und eine opferbereite Liebe zu praktizieren, die bereit ist, auch die eigenen Vorlieben zurückzustellen, zu opfern, um den anderen zu lieben. Denn nur so können wir ein gutes, biblisches Miteinander leben. Und so ideal das auch klingt und so einfach vielleicht auch, zeichnet uns Lukas hier ein ganz anderes Bild. Das geht nicht vonstatten. Wir sehen jetzt Freunde. Wir sehen keine Freunde, die uneinig sind und sich einig werden, sondern wir sehen Freunde, die aufgrund dieser Vorlieben, dieser Meinungen jetzt unterschiedliche Wege gehen müssen. Und da müssen wir, wenn wir auch schwer schlucken, das als Realität akzeptieren. Und ich habe das schon einmal mit diesem Vergleich gemacht und ich mache das heute noch einmal. Wenn wir die Gemeinde heute sehen, müssen wir uns ein verlobtes Pärchen vorstellen. Ein Pärchen, das über alle Ohren verliebt ist, das sich auch gegenseitig versprochen hat, das bereit ist, das Leben zusammen zu leben, das auch gewisse Gemeinsamkeiten schon genießt. Doch noch nicht verheiratet ist und noch nicht die Ehe zur Fülle auslebt, noch nicht die Intimität und die volle Gemeinschaft praktiziert. Und man sagt, natürlich hat ein verlobtes Ehepaar eine enge Beziehung und natürlich gehören sie zueinander, aber sie sind noch nicht ganz da. Und genauso müssen wir die Gemeinde in der heutigen Zeit verstehen. Wir sind Menschen, die von Christus erkauft sind. Wir sind Menschen, die mit seinem Blut gereinigt sind. Wir sind Menschen, die in seine Gemeinde, in seinen Leib einverleibt sind, aber wir sind noch nicht zur Verherrlichung gekommen. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht und wir kämpfen noch mit Sünden und wir kämpfen noch mit Leid und wir sind alle noch mit einer Perspektive manchmal behaftet, die nicht Gottes Perspektive entspricht. Und deshalb freuen wir uns auf die Zeit, wenn wir im Himmel einst ganz eins sind, wo es diese Streitigkeiten nicht mehr gibt, wo es nicht mehr Vorlieben gibt, die aufeinander prallen, sondern wir alle mit unverhülltem Angesicht unseren Herrn anschauen und all diese Dinge nicht mehr existieren. Es sind diese Streitigkeiten, die wir auch hier zwischen Paulus und Barnabas sehen, die uns daran erinnern, wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch unterwegs und es sind schmerzhafte Abschiede, besonders diese Art von Abschiede, die uns daran erinnern sollen, es wird einmal anders sein. Und doch solange wir hier sind und solange es diese unerklärlichen Differenzen gibt, haben wir nur eine Hoffnung, dass Gott trotzdem seinen Plan verwirklichen wird. Gott lässt sich davon nicht behindern. Und das hat Matthew Henry so schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, Gott würde diese Dinge nicht zulassen, wenn er nicht wüsste, wie er sie für seine Zwecke einsetzen könnte. Das ist Gottes Programm. Und wir stehen da und sagen, der Schmerz ist da und der Verlust ist da. Und diese Sinnlosigkeit, die Frage, was der Sinn überhaupt ist, lässt uns nicht los. Und so müssen wir das auch hier bei Paulus und Barnabas sehen. Das sind nicht nur flüchtige Bekannte, sondern es sind enge Freunde, die miteinander durch dick und dünn gegangen sind. Barnabas war der Mentor von Paulus gewesen. Die beiden haben zusammen Pionierarbeit geleistet. Die beiden haben gegen Widerstand gestanden. Die beiden haben aneinander festgehalten, wenn alle anderen sie verlassen haben. Und nun das. Und wenn dir das passiert im Reich Gottes, wenn du Mitarbeiter verlierst, wenn du diejenigen verlierst, die dich im Glauben vorangebracht haben, wenn du diejenigen verlierst, für die du als deine Bezugspersonen gesehen hast, dann hast du nur diese eine Hoffnung, dass Gottes Sicht viel größer ist als deine und dass Gottes Werk trotzdem weiterwirken wird und dass Gott trotzdem auch in dieser Trennung wirken wird. Und so sehen wir nämlich auch durch dieses Ereignis, dass Gott gute Resultate hervorgebracht hat. Denn erstens ist es so, dass Barnabas nun mit Markus loszieht und Paulus daraufhin mit Silas, wie wir das in Vers 40 sehen. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Gott nutzt dieses Ereignis, dass die Mission jetzt nicht nur von einem Team, sondern von zwei Teams vorangebracht wird. Und er nutzt auch dieses Ereignis, um diesem Johannes Markus tatsächlich eine zweite Chance zu geben. Es ist bezeichnend, dass Paulus selbst in 2. Timotheus 4, Vers 11 über diesen Markus schreibt, wo er hier noch so vehement sagt, den will ich nicht mitnehmen. In 2. Timotheus 4, Vers 11 sagt er, nimm Markus zu dir, bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Es ist also dieser Markus, der später das Markus-Evangelium schreibt. Es ist dieser Markus, der von Petrus auch als treuer Gefährte beschrieben wird, ist es Markus, der hier der Nutzlose ist, der dann zum Nützlichen wird. Das ist Gottes Plan. Wir dürfen auch sehen, wenn wir die Briefe anschauen, dass auch die Beziehung zwischen Barnabas und Paulus wiederhergestellt wurde. Er schreibt später von ihm als seinen Mitarbeiter wieder, Gott verwirklicht seinen Plan. Und so hat Gott seine ganz eigenen Wege, wo er hier Schmerz zulässt und auch Dinge zulässt, die völlig unverständlich sind, die auch völlig unnötig erscheinen. Und wir wissen, dass Gott trotzdem seinen Plan voranbringt. Und so kannst du es versehen, dass Gott ein Mosaikstein, der an und für sich vielleicht, wenn du ihn einzeln betrachtest, hässlich aussieht, eine sehr unangenehme Farbe hat, vielleicht Kratzer hat und sogar so ein bisschen abgesplittert ist, aber Gott diesen Stein einsetzt in sein ganzes Bild, das eine wunderbare Harmonie ergibt. Und so bringt auch Gott hier als seine Reich voran und er lässt nicht Lücken klaffen, wo keine Lücken sein sollten, sondern er nutzt auch diesen Aspekt, das Vorlieben hier zur Trennung geführt haben, um sein Reich voranzubringen. Doch es gibt auch andere Gründe, warum Menschen die Gemeinde verlassen. Und damit kommen wir zum zweiten Abschiedsszenario, das Lukas uns hier zeichnet. Nämlich, dass Gott auch seine Abschiede zu seinem Nutzen bringt, selbst dann, wenn Hoffnungsträger gehen. Wir sehen also, Paulus ist nun mit Silas auf seiner zweiten Missionsreise. Und wir haben auch gelesen, dass die Gemeinden gestärkt werden. Sie werden im Glauben bestätigt und sie werden vorangebracht. Und dann in Kapitel 16, Vers 1, lesen wir, wie Paulus jetzt vorangeht. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen, gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Derbe und Lystra sind beides Orte, die Paulus schon auf der ersten Reise besucht hat. Jetzt ist Paulus eben mit Silas unterwegs und besucht genau diese Gemeinde wieder. Und ich habe euch, nur damit ihr es euch ein bisschen vorstellen könnt, heute wieder mal eine Karte mitgebracht. Schön, dass unser Beamer wieder geht. Wir haben also Antiochia in Syrien, die Basis der Gemeinde, von der Paulus und Barnabas ausgesandt waren. Wir sehen, dass es hier zum Zwist kommt zwischen den beiden, dass Barnabas und Markus zusammen wieder nach Zypern gehen. Und Paulus macht sich nun über die beschwerliche Reise hier in die moderne Türkei, heutige Türkei, kommt nach Derbe und Lystra ist ungefähr 100 Kilometer von Derbe entfernt. Also wir können uns eine Distanz von hier bis Frankfurt an der Oder vorstellen. So kommt er jetzt also in Lystra hier an und es ist die Stadt, in der er gesteinigt worden war. Die Stadt, wo er auf dem großen Widerstand der Juden getroffen ist und er trifft nun Timotheus. Timotheus, einen jungen Mann, der weder Heide noch Jude ist. Ein Sohn einer jüdischen Mutter und eines griechischen Vaters. Seine Mutter wird uns später in den Briefen an Timotheus vorgestellt. Ihr Name war Eunike, eine Frau, die ihren Jungen in den Schriften unterwiesen hat, die später selber zum Glauben kam und auch Timotheus durch ihren Einfluss zum Glauben kam. Und wir lesen jetzt mehr von ihm in Apostelgeschichte 16, von diesem Timotheus in Lystra, in Kapitel 16, Vers 2. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und in Ikonion. Wir sehen also, dieser Timotheus, junger Kerl, hat einen guten Ruf. Und die Christen in der Gemeinde in Lystra und in Ikonion, was circa 30 Kilometer entfernt ist, kennen ihn. Und sie sprechen gut von ihm. Und sie schätzen ihn und sie erachten ihn als einen treuen Mann, der lebt, was er glaubt. Doch es sind genau diese Männer, auf die Paulus ein ganz besonderes Augenmerk gerichtet hat. Die Paulus sieht und darin Potenzial sieht und zukünftige Leiter sieht und Männer sieht, die in die Zukunft der Gemeinde Jesu voranbringen. Und so lesen wir daraufhin in Vers 3, von Paulus, dass er wollte, dass dieser mit ihm auszog. Und jetzt musst du dir das mal vorstellen. Hier ist eine junge Gemeinde in Lystra, die eine Gemeinde wächst. Und du hast diesen Typen bei dir, der richtig treu ist, der seine Arbeit gut macht, auf den du baust, wo du sagst, der kann mal hier in Lystra unsere Gemeinde weiter voranbringen. Der ist wissbegierig, der hat einen guten Einfluss auf die jungen Leute um dich herum. Und du sagst, den möchte ich zurüsten, den möchte ich voranbringen. Und dann kommt Paulus einfach daher und sagt, den nehme ich mit. Und du sagst, Mensch, in den habe ich mich investiert. Und auf den habe ich gebaut. Und der sollte hier mitmachen. Und der soll schön hier bleiben, damit wir in Lystra hier unsere Gemeinden gut voranbringen. Und es ist immer bei solchen Männern bei solchen Menschen, wenn ein solcher die Gemeinde verlässt, dann bekommt man erstmal den Eindruck, dass die Gemeinde vernachlässigt wird, dass sie verlassen zurückbleibt. Manchmal entsteht auch der Eindruck, dass Eigensinn der Antrieb ist und es entsteht Neid und Zwietracht dem gegenüber, der ihn geklaut hat. Doch hier ist das Problem. Das Problem ist, dass Gemeinden dazu tendieren, sich auf diese Hoffnungsträger auszuruhen. Die werden in den Dienst hineingeworfen, ohne erst geformt zu werden. Sie werden mit Verantwortung überladen, ohne wirklich als Älteste eingesetzt zu sein. Und sie bekommen Positionen, die ihnen eigentlich gar nicht zustehen. Und wenn sie dann aber gehen, nimmt man es ihnen übel. Wie gehen wir damit um, wenn solche gehen? Nun, es kann Selbstsucht sein, es kann Stolz sein, es können unlautere Motive dabei sein. Doch wenn du von einem treuen Mann hörst, der jung und hingegeben ist, der sich aktiv einbringt, aber an den Punkt kommt, wo er realisiert, ich muss noch lernen. Er ist noch nicht Ältester, er ist noch nicht formell in Verantwortung, er muss noch zugerüstet werden, dann sind es genau diese, die der Herr ganz besonders in seine Schule nimmt. Und das sind eben diese Timotheusse, die dann zurücktreten von ihrem Einfluss und sich bewusst in die Obhut von Mentoren geben. Und wir sehen in der Bibel viele Beispiele von solchen Männern, von Titussen, von Silassen, von Tychikus und wie sie alle heißen, Männer, die in ihren Orten, wo sie waren, gute, treue Arbeit geleistet haben und trotzdem in die Obhut von Mentoren gingen, um dann noch weiter zugerüstet zu werden. Das sind dann Beispiele von Männern, die mitgegangen sind, die gelernt haben und die dann auch mit der Zeit zu Leitern und Ältesten herangereift sind. So ist das biblische Modell. Und so sind wir als Gemeinde gesegnet mit jungen Männern, die genau diesen Schritt gegangen sind, die sich in ein Treibhaus des Wachstums begeben und sich bewusst unter Mentoren stellen, die sagen, wir wollen lernen, wir wollen vorangebracht werden, wir wollen Jüngerschaft suchen, um für Gott produktiv und aktiv zu werden und die dann auch Verantwortung mit der Zeit übernehmen können. Nun, wenn einer solcher weggeht, ist das schmerzhaft, gar keine Frage. Denn er ist begabt, er ist aktiv und er ist involviert. Doch was macht Gott daraus? Wir sehen im Text weiter, wie Paulus ihn mitnimmt und in seinem Fall jetzt eine interessante Entscheidung fällt. In Vers 3. Und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Hatte Paulus nicht gerade erst gepredigt, dass man sich nicht beschneiden lassen sollte? Und hier nimmt er Timotheus und lässt ihn beschneiden. Nun, wir müssen verstehen, dass es hier bei Timotheus ein Sonderfall gab. Timotheus war weder Fisch noch Vogel, weder reiner Grieche noch reiner Israelit. Und wir sehen bei einem reinen Griechen, hat Paulus sich später vehement dagegen gewehrt, bei Titus hat er sich vehement dagegen gewehrt, dass er beschnitten wird. Bei Timotheus ist es aber anders. Er ist halber Jude und sein Vater muss sich wohl als Grieche dagegen gestellt haben, dass er beschnitten wird. Und so schreibt ein Kommentator, Timotheus ist ohne seine Schuld in einer ganz schwierigen Lage. Er stammt aus einer Mischehe, die nach jüdischem Recht nicht als wirkliche Ehe anerkannt wurde. Der Sohn einer solchen Verbindung galt einerseits als Israelit, der beschnitten werden müsste, andererseits war er als ein Bastard verachtet. Also seine Anerkennung stand auf dem Spiel und Paulus beseitigt dieses Problem und es steht auch hier im Text bewusst so, er wurde beschnitten um der Juden willen, damit er nicht einen zusätzlichen Anstoß gibt. Es geht hier nicht um das Thema der Errettung und Beschneidung, sondern vielmehr um die Herkunft von Timotheus, die den Juden extrem vor den Kopf gestoßen hätte und so entscheidet er, diese Beschneidung aus rein praktischen Gründen vorzunehmen. Und so lesen wir dann darauf hin, nachdem Timotheus beschnitten wurde und er jetzt mit ihm unterwegs ist, in Vers 4, als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Also jetzt ziehen Paulus, Silas und Timotheus von Stadt zu Stadt. Sie reden über dieses Konzil, das in Jerusalem stattgefunden hat, über die Beschlüsse, die sie erreicht haben. Sie erklären an diesen Orten, all den Gemeinden, die sie ja früher schon gedient hatte, dass die Errettung aus Gnade alleine ist, dass sie sich nicht bedrängen lassen sollen von irgendwelchen jüdischen Lehrern, die jetzt beharren darauf, noch zusätzliche Gesetze zu halten. Und so reisen sie von Ort zu Ort. Und wir lesen dann, wie diese Missionsreise auch tatsächlich zur Missionsreise wird. Denn dadurch, dass die Gemeinden gefestigt werden, dadurch, dass sie gestärkt werden, dadurch, dass sie im Glauben vorangebracht werden, kommen Menschen wiederum zum Glauben. Das ist Gottes Programm. Was wird dann aus Timotheus? Wir wissen schon, dass Timotheus ein treuer, junger Mann ist. Doch wir wissen noch mehr von ihm aus den Briefen und der gesamten Neuen Testament, denn er kommt immer und immer wieder vor. Timotheus wird später der engste Mitarbeiter von Paulus. Timotheus wächst durch seine Zeit mit Paulus über sich hinaus. Und er arbeitet mit und wird später zu einer riesigen Ressource für die ganze Gemeinde im Römischen Reich. Paulus spricht von ihm in Philipper 2, Vers 19. Von diesem Timotheus spricht er in Philipper 2, Vers 19 und sagt, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes bin, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt ist. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Paulus sagt, ich habe keinen Mann wie ihn. Was für ein Zeugnis. Dieser Timotheus, der selbst in Lystra schon einen guten Ruf hatte, der selbst dort schon einen großen Einfluss hätte haben können, wird dann zu einem Diener des Wortes Gottes über die Grenzen Lystras hinaus und über viele Gemeinden hinaus. Paulus lässt ihn später in Ephesus zurück, um dort Älteste einzusetzen. Paulus schickt ihn nach Philippi, um dort die Christen zu ermutigen. Paulus schickt ihn zu den Korinthern, um dort Ordnung wiederherzustellen. Und nachdem also die Gemeinde in Lystra diesen Timotheus erlebt haben, müssen sie sagen, der Abschied war schmerzhaft, aber er war nützlich. Das, was aus diesem Timotheus geworden ist, ist auch für uns jetzt gut, Gott hat es gut gemacht. Und wir haben alle diese Veranlagung dazu, das, was gut ist, das, was uns gefällt, die Männer und Frauen, auf die wir stolz sind, schön eng in unseren Armen festzuhalten. Und manchmal kann man das vergleichen vielleicht mit einem Erbe, das du bekommst. Stell dir vor, du bekommst ein ungeheure Summe Geld, die man dir in bar auszahlt, in schönen großen Geldscheinen. Und du nimmst dieses Bündel, du bestaunst es, du schaust es dir an, du baust dir eine feuerfeste Box und stellst es unter dein Bett, damit auch gar nichts damit passiert. Jahre später ziehst du diese Box wieder hervor und du möchtest das Geld einsetzen und du merkst, das, wofür du hättest ein riesiges Haus bauen können, reicht jetzt nur noch für einen Schuppen. Denn das Geld hat durch die Inflation an Wert verloren. Und du musst dann anerkennen, hättest du es von Anfang an investiert, hättest du es von Anfang an weggegeben, um Zinsen, um Ähnliches zu produzieren, dann hättest du viel mehr Nutzen davon getragen. Und so ist es auch mit solchen Männern und Frauen manchmal. Dass wenn der Abschied auch schwer ist, wir im Nachhinein sagen müssen, es war das Beste, was allen passieren konnte. Und so ist Abschied schwer. Und Abschied soll auch nicht leicht sein. Doch lasst uns bei jedem Abschied von guten Leuten mit der Perspektive Gottes rechnen. Lasst uns beten, Herr, lass uns mit deinen Augen diese Situation betrachten. Lasst uns bewusst uns daran erinnern, dass Gott eine größere Perspektive hat als wir. Er sieht das ganze Mosaik, wir nur dieses eine Stein. Und wir beten darum, diese Königreichperspektive, die über unsere Grenzen der Gemeinde hinaus aktiv ist, zu bekommen. Und so wollen wir darüber hinaus schauen und sagen und erkennen, dass Gott nichts, auch schmerzhafte Abschiede, nicht nutzlos vorbeigehen lässt. Er wird sein Reich bauen. Und Vater, dafür danken wir dir, dass wir dich kennen als einen treuen Gott, der von Anfang an Männer und Frauen verwendet hat, die fehlbar sind, die Dinge tun, die auch uns am Ende nach 2000 Jahren stutzig zurücklassen, die selbst uns jetzt in Fragen werfen und es unerklärlich scheinen lassen, wie Christen zu einer solchen Entscheidung fällen können. Und Herr, wie getröstet sind wir dadurch zu wissen, dass du diese fehlbaren Werkzeuge trotzdem benutzt und dass du nichts in deinem Weg stehlen lässt, sondern dass du dein Reich baust, dass du voranarbeitest, dass du immer wieder Männer und Frauen für deinen Dienst motivierst und Menschen zum Glauben bringst und du selbst dein Reich baust. Herr, und darum wollen wir dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, auch in den Fällen, wo es schmerzhaft ist, mit deinen Augen dein Reich zu betrachten und zu sehen, Herr, dass du dein Werk voranbringst. Amen.